ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg mit Yasser Speck. Schön, dass Sie dabei sind. Wie gefährlich das Leben für Jüdinnen und Juden in Berlin sein kann, das zeigen die vielen alltäglichen Anfeindungen. Diese Vorfälle werden von der Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, dokumentiert. Die Organisation hat heute die Zahlen für 2025 in der neuen Synagoge vorgestellt. RBB24-Reporter Hans Gerbot war mit dabei.
Die Sicherheitsvorkehrungen an der Synagoge in der Oranienburger Straße machen deutlich, wie ernst die Lage für Juden ist. Der ganze Bereich vor dem Gebäude ist großflächig abgesperrt, mehrere Polizisten laufen auf und ab und man muss durch eine Sicherheitsschleuse wie am Flughafen. Julia Kopp, Projektleiterin von RIAS, macht deutlich, dass der Rückgang antisemitischer Vorfälle von 13% im Vergleich zum Vorjahr nicht bedeutet, dass es in Berlin entspannter geworden ist für Jüdinnen und Juden.
Denn der Bericht zeigt vor allem, dass sich viele Entwicklungen seit dem 7. Oktober 2023 verfestigt haben.
Die Gesamtzahl der rund 2200 antisemitischen Vorfälle im vergangenen Jahr liegt nämlich immer noch doppelt so hoch wie in den Jahren vor dem 7. Oktober 2023, also vor dem Angriff der Hamas auf Israel. Und in vielen Bereichen wurden auch mehr antisemitische Vorfälle dokumentiert.
An Hochschulen, in Cafés, bei Freizeitaktivitäten, in Kultureinrichtungen. Immer wieder kippten eigentlich ganz alltägliche Situationen in dem Moment, in dem Personen als jüdisch oder israelisch wahrgenommen wurden oder adressiert wurden.
Die meisten dokumentierten antisemitischen Fälle waren dabei sogenanntes verletzendes Verhalten. Gemeint sind Beleidigungen, Schmierereien, antisemitische Sticker oder auch, wie in den meisten Fällen, Kommentare in den sozialen Medien.
In einer E-Mail an eine jüdische Institution hieß es zum Beispiel: Hitler hat mehr Deutsche getötet als Juden, jaulen wir ständig rum, macht mal Urlaub in Polen, viel Spaß.
Ganz gezielte Vernichtungsfantasien haben zugenommen, das sagt Referentin Ruth Hadlapa. Und gerade die Innenstadt ist für Juden gefährlich geworden. Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln, hier werden Juden besonders häufig angefeindet. Mit ganz konkreten Folgen, wie Sigmund Königsberg, der Antisemitismusbeauftragte der jüdischen Gemeinde, schildert.
Man versucht erst einmal wirklich zu meiden, dass man öffentlich als Jude erkennbar ist. Das ist, sagen wir mal so, fast die Grundregel. Und wenn man mit einem Taxi oder einem Uber unterwegs ist, man fährt nicht bis nach Hause. Man steigt den Block vorher aus.
Es ist die alltägliche Gefahr, die Jüdinnen und Juden in Berlin zu schaffen macht. Es brauche ein besseres Bewusstsein für das Thema, aber auch mehr Aufklärungsarbeit, so das Fazit. Denn inzwischen denken immer mehr Berliner Juden über Konsequenzen nach.
Viele haben auch, sage ich mal so, die Koffer zwar noch nicht gepackt, aber die Koffer sind nicht mehr oben auf dem Dachboden alle, sondern mindestens ein Koffer ist schon griffbereit.
Das sagt Sigmund Königsberg, Antisemitismusbeauftragter der jüdischen Gemeinde zu Berlin, im Beitrag von Hans Gerbot. Der RE1, der Regionalexpress von Magdeburg über Potsdam und Berlin bis nach Frankfurt-Oder, ist die wichtigste Bahnverbindung durch die Region. Über 60.000 Menschen pendeln jeden Tag mit dem Zug, oft nicht pünktlich und viele müssen auf der Fahrt stehen. Ein Teil dieser Probleme, eben die zu wenigen Sitzplätze, will die Ostdeutsche Eisenbahn, die ODEC, mit neuen, längeren Zügen lösen. Die ODEC ist die Betreiberin des RE1. Heute wurde ein verlängerter Zug vorgestellt und unser landespolitischer Reporter Martin Adam war bei der Sonderfahrt mit dabei.
Lars Gerke legt den Hebel um. Der neue Zug rollt aus dem Potsdamer Hauptbahnhof mit dem ODEC-Geschäftsführer am Steuer.
Herzlich willkommen an Bord. Wie Sie alle mitbekommen, fahre ich den Zug selbst. Insofern werde ich mich hier eher aufs Zugfahren konzentrieren als auf große Reden schwingen. Genießen Sie die Fahrt einmal Brandenburg, Potsdam und zurück.
Dabei ist neu gar nicht wirklich neu, erklärt Gerke. Bisher fahren Züge mit 6 Waggons zwischen Brandenburg und Frankfurt-Oder. Die werden jetzt in der Mitte geteilt. 2 neue Triebwagen werden eingefügt, macht einen Zug mit 8 Waggons und 800 Sitzplätzen, 160 mehr als bisher. Seit dem Frühjahr fahren die ersten. Ab Herbst soll der Großteil der ODEC-Flotte mit 8 Waggons fahren.
So eine neuen Züge bringen natürlich immer was, weil am Ende haben sie einen entsprechenden Fahrgastkomfort und wir haben mehr Sitzplätze. Aber wir müssen weiterhin daran arbeiten, dass wir eine Infrastruktur haben, die das Ganze auch ermöglicht, damit wir unsere Züge entsprechend auch planmäßig fahren können.
Und da ist das Problem, über das im Sonderzug niemand sprechen möchte, das aber doch überall Thema ist. Die RE1-Strecke ist eine große Baustelle. Allein zwischen Januar und April musste die ODEC fast jeden achten Zug ausfallen lassen. Und weil die Züge ja länger werden, müssen auch 9 Bahnhöfe im Land verlängert werden. Muss sein, sagt Brandenburgs Verkehrsminister Robert Krumbach.
Das eigentliche Problem ist, dass die Schieneninfrastruktur in Deutschland in dem Zustand ist, in dem sie ist. Und da sind eben Sanierungen, Ausbesserungen notwendig. Das hat leider auch Streckensperrungen zur Folge. Aber wenn wir es nicht machen, dann fährt demnächst auf der Strecke gar kein Zug mehr.
Und ob die angekündigte Vollsperrung zwischen Berlin und Frankfurt-Oder tatsächlich kommt, sei ja noch gar nicht raus. Bis August werden die Züge umgebaut für 5 bis 6 Millionen Euro. 110 Millionen kosten die längeren Bahnsteige. Sie sollen 2029 fertig sein.
Die ODEC hat für den RE1 längere Züge vorgestellt. Unser landespolitischer Reporter Martin Adam war mit dabei. Das Tempelhofer Feld ist für viele ein absoluter Lieblingsplatz in Berlin. So viel freie Fläche mitten in einer Großstadt ist außergewöhnlich. Das weckt aber auch immer wieder Begehrlichkeiten in einer Stadt mit massivem Mangel an Wohnraum. In einem Volksentscheid haben sich die Berlinerinnen und Berliner vor Jahren gegen die Bebauung entschieden. Jetzt macht eine Initiative einen neuen Vorstoß. RBB24 Landespolitik-Reporterin Pauline Pieper.
Rund 2000 Stadthäuser umrahmen eine große grüne Freifläche. So zeigt es das Modell des Tempelhofer Feldes, das eine Initiative aus Unternehmern und Architekten vorgestellt hat. Über 21.000 Wohnungen sollen hier entstehen, auf 100 Hektar am Rand des ehemaligen Flughafengeländes. Der renommierte Architekt und Mitinitiator Hans Kolloff erklärt die Vision.
Da sollen Häuser stehen, wie wir sie kennen, aus den Berliner Bezirken mit hoher Wohnqualität. Und in diesen Häusern ist eine Mischung von Nutzungen, die städtisch ist. Wir bauen nicht nur Wohnungen, wir bauen Stadt.
Ein neues Viertel mit bezahlbaren Mietwohnungen, Spielplätzen und Kleingewerbe. Rund 2/3 der bisherigen Freifläche bliebe mit der Randbebauung erhalten. So habe man beides, das Tempelhofer Feld als Erholungsort und neue Wohnungen. Begrüßen würden eine maßvolle Randbebauung laut einer repräsentativen Umfrage der Industrie- und Handelskammer Berlin auch fast 60% der Berlinerinnen und Berliner. Die hatten sich im Volksentscheid 2014 noch mehrheitlich gegen eine Bebauung ausgesprochen. Edith Preuß von der Bürgerinitiative zum Volksentscheid hält vom neuen Bebauungsvorschlag nichts.
Es würde halt eben das Wohnungsproblem Berlin halt eben nicht lösen. Berlin hat ja ein Umsetzungsproblem. Auf der einen Seite haben wir jede Menge Flächen, die auch ausgewiesen sind im Stadtentwicklungsplan, die genutzt werden können. Es gibt Bauprojekte, die halt eben schon laufen und wir haben einen gigantischen Leerstand an Büroimmobilien.
Die neue Initiative will mit ihren Bebauungsplänen den Druck auf die Politik erhöhen, erklärt Architekt Tobias Nöfer, der das Konzept mit entworfen hat.
Wir hoffen, dass sich die politischen Parteien, und zwar alle vernünftigen politischen Parteien mit unserem Vorschlag beschäftigen, den diskutieren und dann auch im Abgeordnetenhaus den Vorschlag einbringen, einen Rahmenplan zu machen, der das Tempelhofer Feld Gesetz von 2014 erneuert.
Erneuert heißt hier abschafft und ersetzt, durch den klaren Auftrag, das Feld am Rand zu bebauen. Ob das politisch Mehrheiten findet, wird auch die kommende Berlin-Wahl entscheiden.
Pauline Pieper hat die Ideen der Initiative Zuhause am Tempelhofer Feld vorgestellt. Und jetzt schauen wir mal vom schönen Tempelhofer Fels auf einen der düstersten Orte der Stadt, und zwar Schultoiletten. Üble Gerüche, vollgeschmierte Wände, kaputte Klobrillen, das ist der normale Zustand vieler Schultoiletten. Seit heute gibt es ein kostenloses Hilfsportal namens Toiletten machen Schule. RBB24-Reporterin Juliane Kowolik war bei der Vorstellung des bundesweit einzigartigen Portals heute an der Rütli-Schule in Berlin-Neukölln dabei.
Eine Studie des Vereins German Toilet Organization zeigt, dass fast jedes zweite Schulkind weniger isst oder trinkt, um den Toilettengang zu vermeiden. Das Hilfsportal Toiletten machen Schule soll diese Lage jetzt verbessern. 15 Jahre lang hat das Team Wissen und Erfahrung an Schulen gesammelt. Herausgekommen ist ein interaktiver, kostenloser Leitfaden. In 4 Schritten können die Schüler ihre Toilettensituationen erfassen und langfristig verbessern, erklärt Projektleiterin Svenja Xoll.
Gründet ein Team, macht eine Bestandsaufnahme, schaut euch mal an, was sind eigentlich die Probleme, versteht sie und auf dieser Basis entwickelt ihr partizipativ und gemeinsam Ideen und schaut dann, wie diese langfristig umgesetzt werden können. Und das alles gespickt mit Methoden, Checklisten, Vorlagen, ganz vielen Materialien und natürlich auch Erfolgsgeschichten und Best Practice aus anderen Schulen findet man im Portal.
Täglich erreichen Projektleiterin Xoll viele E-Mails von verzweifelten Schülern und Lehrern, die von unhaltbaren Zuständen berichten. Berlin sei wegen der Überbelegung vieler Schulen im besonderen Maße betroffen. Jährlich ehrt der Verein German Toilet Organization bundesweit Schulen, die besonders eindrücklich die Atmosphäre in den Sanitäranlagen verbessert haben.
Können wir ein Pflanzenkonzept einsetzen? Es gibt Schulen, die haben so ein Discolicht in der Schultoilette eingesetzt. Die haben Radios installiert. Die haben wirklich auch gestaltet und verziert. Und dann aber auch ganz konkret umgesetzt Verantwortungsroutinen, dass Schülerinnen und Schüler zum Beispiel klassenweise einmal die Woche einen Toilettencheck machen, mit dem Hausmeister oder der Hausmeisterin zusammenzuarbeiten und wirklich aktiv einbezogen werden und beteiligt werden.
Die konkrete Einbindung und Eigenverantwortung der Schülerschaft sei der Schlüssel gegen Vandalismus und damit der beste Weg, damit Schultoiletten nicht mehr als Ort des Ekels wahrgenommen werden, den man lieber meidet.
RBB24-Reporterin Juliane Kowolik berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Gela Braun und Silja Sodke. In der Berliner Kultur muss gespart werden. Das trifft nicht nur die großen Häuser, sondern auch kleine Orte, wie zum Beispiel den Kiez-Treffpunkt La Boheme im Prenzlauer Berg. Ines List ist hier Stammkundin.
Ist ja unser Wohnzimmer hier, ne? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass dieser Laden irgendwann nicht mehr existiert. Das geht gar nicht, also das wäre ich ganz traurig.
Seit 22 Jahren betreiben Angelika Deinert und Uschi Krise schon das La Boheme im Berliner Winzkiez. In ihrem Café geht es nicht um Gewinn, sondern um einen Kiez-Treff für alle. Egal ob Ausstellung, Lesung oder Konzert, der Eintritt ist immer frei, jeder gibt, was er kann. Seit kurzem können die beiden Macherinnen endlich wieder aufatmen. Sie hatten Mietsorgen, jetzt aber fließen wieder öffentliche Gelder zur Unterstützung des Betriebs. Die Zwischenzeiten ohne Geld gelangen nur dank der Hilfe von Besuchern und Anwohnenden, erzählt Uschi Krise.
Wir waren sehr glücklich, weil uns ja so viele Leute unterstützt haben dabei. Wir kennen alle und jeder kommt und macht und tut. In den 20 Jahren habe ich noch nicht. Ich hoffe, dass es so bleibt. Das ist das Holz. Heutzutage muss man ja aufpassen, was Holz ist und was nicht Holz ist. Dass sie immer sagen, es war wirklich wunderbar und die fühlen sich immer wie zu Hause hier.
Angelika Deinert, die mit Uschi Krise das La Boheme leitet und lebt, freut sich vor allem auch für die Gäste des beliebten Kiez-Treffs.
Man merkt also doch, dass ganz viele Menschen eigentlich auch einsam sind und die hierher kommen möchten, ein bisschen sich unterhalten. Eigentlich könnten wir auch die Zeit verbringen, hier vorne zu sitzen und nur zu reden und zu unterhalten mit den Menschen.
Dienstags wird Tango getanzt, montags ist Schachtag. Am Abend kommen die Erwachsenen, vorher am Nachmittag spielen die Jüngeren. Umsonst. Levi Bauerkamp, Nikita Joshua Brandt und Edgar Bär kommen jede Woche hierher.
Ich finde es sehr cool. Schach macht mir auch sehr viel Spaß.
Dass wir hier geübt werden, wie man richtig spielt. Und man hat uns hier auch viele Eröffnungen gezeigt. Das macht auch Spaß.
Ich habe in der Kita schon viel gespielt. Und jetzt so mache ich es halt einfach. Ich finde das cool. Ich spiele auch bei vielen Turnieren mit.
10 Monate lang war der öffentliche Geldhahn zugedreht. Da hielt sich der Kiez-Treff allein mit Spenden von Nachbarn und Freunden über Wasser. Zum Beispiel von Schauspieler Milan Peschel, der auch malt und gerade seine neuesten Bilder hier ausstellt. Vor ein paar Monaten hat er ein paar seiner Kunstwerke zugunsten des La Boheme versteigert. Und auch Christa Müller, frühere Dramaturgin am Deutschen Theater, die gleich ums Eck wohnt, liest hier. Ebenso zugunsten des Treffs.
Ich freue mich sehr und ich möchte es gerne auch als Benefizlesung machen, weil ich es wichtig finde, dass es diesen Ort weiter gibt.
Jetzt zahlt das Jobcenter endlich auch wieder Zuwendungen für die 5 Angestellten des Kiez-Treffs, berichtet Angelika Deinert erleichtert.
Ohne die könnten wir ja hier kaum auskommen, ne? Dann wären wir beide alleine und das würden wir also niemals schaffen. Also das ist eben für uns ganz wichtig, ne?
Für ein Jahr sind die öffentlichen Gelder vorerst bewilligt. Die Betreiberinnen, aber auch die Gäste hoffen, dass es auch darüber hinaus mit dem La Boheme weitergeht. Denn sonst würde dem Kiez ein wichtiger sozialer Treffpunkt fehlen.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Yasser Speck.
Sie haben Lust auf geheime True Crime Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle 4 Staffeln finden Sie zum Beispiel in der ARD Sounds App.